Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Vor etwas mehr als 10 Jahren war sie plötzlich über Nacht Deutschlands bekanntes Gesicht. Heute sitzt sie auf dem blauen Sofa beim ZDF. Herzlich willkommen, Sarah Nuru.
Hallo, schönen guten Tag.
Also da könnte man doch sagen, alles perfekt gelaufen. War das so geplant?
Tatsächlich nicht. Das ist immer witzig. So rückblickend, oder wenn man es von dem jetzigen Stand nimmt, sieht alles immer so, es musste genau so kommen. Aber der Weg ist leider dann doch nicht so einfach und doch mehr steiniger, als man denkt. Aber ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier sitze und dass so viele zahlreich erschienen sind und dass wir gemeinsam über das Buch sprechen.
Hätten Sie denn gedacht vor 10 Jahren, dass Sie irgendwann mal ein Buch schreiben würden? Weil eine Modelkarriere ist doch nochmal was ganz anderes als eine Karriere als Schriftstellerin, als Unternehmerin.
Ja, nee, ich hätte das tatsächlich niemals für möglich gehalten. Ich hätte das mir niemals zugetraut und auch nicht zu wagen getraut. Weil man, das ist ja schon etwas, ein Buch ist schon etwas Bedeutendes, etwas, was sehr intim ist, auch sehr viel zeitaufwendig ist und ich hatte immer gedacht, naja, wer will das, was habe ich schon zu erzählen, ja, also ich bin froh, dass ich heute anders denke.
Dass Sarah Nuru ganz viel zu erzählen hat, das werden wir jetzt gleich in dieser nächsten halben Stunde miteinander erkundschaften, aber ganz ehrlich, Sie haben ganz viele Dinge einfach aus dem Bauch heraus gemacht. Wie wichtig ist für Sie ein Bauchgefühl? Sie schreiben an irgendeiner Stelle, ja, auf meinen Bauch kann ich mich einigermaßen verlassen. Ist das so?
Ja, also seit ich schon klein bin, habe ich immer auf diese 3 Sekunden, diese Intuition, ob sich etwas gut anfühlt oder nicht. Mhm. Und ich habe da immer dran festgehalten. Und auch natürlich gibt es außen Einflüsse, wo man vielleicht dann vielleicht auch zu rational denkt oder vielleicht gefallen möchte, dass man dann etwas macht, wo man eigentlich weiß, dass das Bauchgefühl sagt, weiß ja nicht. Und meistens stellt sich dann im Nachhinein heraus, dass es nicht so richtig, dass ich gegen mein Bauchgefühl gehört habe. Und also ich kann es nur jedem raten, aber es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, mit sich selbst auch das zu spüren.
Ja.
Diese 3 Sekunden und diese Intuition und das Bauchgefühl, weil das kann man ja nicht greifen.
Kann man es lernen?
Ich denke schon. Also ich bin der Meinung, man kann alles im Leben lernen. Also sonst würde ich nicht das machen, was ich heute tue. Aber ich glaube schon, dass man... glaube, das ist es, im Grunde ist, glaube ich, Intuition Selbstvertrauen.
Ja, Selbstvertrauen, ist das etwas, was einem in die Wiege gelegt wird? Woher kommt das? Ich meine, Sie sind plötzlich über Nacht, ich glaube, es war wirklich schon über Nacht, sind Sie Deutschlands bekanntes Gesicht, haben ein völlig anderes Leben, das sich innerhalb von ganz kurzer Zeit ändert. Sie steigen ab in tollen Hotels, reisen durch die Welt, haben so ein Jetsetter-Life. Also etwas, was sich ganz viele Kids total wünschen. Mhm. Aber wächst man da einfach rein oder wird man davon überrollt und wie bleibt man sich selber?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, bei mir war das so, das waren 2 Komponenten. Zum einen die Erziehung meiner Eltern, da muss ich die Credits abgeben, weil die schon sehr, auch nicht nur meine Eltern, auch meine Geschwister, mich immer geerdet haben, die immer mir gesagt haben, ich soll nicht vergessen, woher ich komme. Ich habe 2 ältere Geschwister und eine kleine und die 2 ältere Geschwister haben mir das auch immer zu spüren gegeben, dass ich die kleine Schwester bin. Aber auch die Tatsache, dass ich nach meinem Sieg bei Germany's Next Topmodel 2009 ja wirklich parallel 1-2 Monate später das erste Mal im Auftrag einer Entwicklungshilfe nach Äthiopien, im Land meiner Eltern gereist bin und diese Erfahrung, diese Einblicke oder Eindrücke, die ich da hatte, die haben mich nachhaltig geprägt, dass ich eigentlich gar kein Recht hatte, abzuheben. Weil ich das Gefühl hatte, so was ich tue, ist jetzt nicht lebensverändernd.
Wobei, dieses Gefühl muss man ja tatsächlich erst mal bekommen, dass man weiß, man wohnte am einen Tag in einem 5-Sterne-Hotel und am anderen Tag ist man mit ganz, ganz, ganz armen Leuten, die von ganz wenig leben müssen, zusammen und versucht, da irgendeine Hoffnung zu bauen. Wie hat das Sarah Nuru hingekriegt, diesen Zwiespalt zu überbrücken?
Es war kein einfacher Prozess. Ich habe für viele Jahre gedacht, ich kann das irgendwie miteinander vereinbaren. Aber habe dann doch gemerkt, dass das nicht funktioniert. Das war ein schleichender Prozess, aber dennoch ein gravierender, dass ich das Gefühl hatte, ich habe eine gewisse Ohnmacht gespürt auf eine gewisse Art und Weise und zu einem Zeitpunkt, weil ich das Gefühl hatte, auf der einen Seite wurde ich so beneidet und bejubelt für den Erfolg und den Sieg, aber ich selber konnte das gar nicht annehmen, weil ich gedacht habe, mein Freund hat mich da angemeldet, ich habe da 3 Monate mitgemacht und wenn wir ehrlich sind, das ist einfach nur eine Fernsehsendung, das ist jetzt nichts.
Was das Leben verändert.
Eben, oder auch nicht Bewegendes und ich habe das immer nicht so selber nicht annehmen können und ich habe mich aber auf der einen Seite so undankbar gefühlt, weil gerade wenn man bedenkt, ich komme aus einer sehr einfachen Familie, meine Mutter ist in den 80er Jahren alleine mit 2 Kindern nach Deutschland emigriert und also ist geflüchtet und um eine bessere Perspektive für uns Kinder zu haben und wenn man plötzlich dann von einfachen Verhältnissen in so eine neue Welt hineintaucht und meine Eltern, die ihr Leben lang nie Anerkennung bekommen haben als die Ausländer, die Fremden und plötzlich durch ihre Tochter an Ansehen bekommen, dann ist es natürlich nicht nur ein Wandel für mich selber, sondern es hat auch einen Einfluss auf meine ganze Familie gehabt. Und das dann irgendwann mal abzulehnen und zu sagen, ich möchte das nicht, war nicht einfach.
Ja,
nicht nur für mich, aber auch so für mein Umfeld, weil die es nicht verstanden haben.
Irgendwann hat es dann Klick gemacht und ihnen ist klar geworden, dieses Model High Roller Life, das ist nicht das Einzige, was geht. Aber wie haben Sie dann rausgefunden, was geht für Sie?
Also ich habe nach ungefähr 4 Jahren quasi auf Überholspur von Jet-Set-Leben, Reisen, also wirklich fast jeden Tag in einem anderen Hotel, habe ich beschlossen, dass ich eine Auszeit nehme. Von heute auf morgen war wirklich gefühlt so, habe ich all meine Verträge gekündigt, habe mich von meiner Agentur getrennt, von meinem damaligen Freund auch getrennt.
Und ist es verstanden worden? Also haben Ihre Eltern das verstanden?
Nee, die haben es eben nicht, also es haben sehr wenige Menschen verstanden, weil nach außen ist das ja so erstrebenswert, Erfolg, Anerkennung, glamouröse Welt, es wird ja überall suggeriert, dass das ist, wonach wir alle streben sollten. Aber ich selber hatte das eben nicht. Ich hatte das Gefühl, aber ich muss dazu eben sagen, weil ich in Äthiopien war, weil ich mit meiner Identität konfrontiert worden bin und mit der Realität, dass ich habe halt über den Tellerrand geguckt und ich habe einen Einblick in eine andere Welt bekommen, die so konträr ist zu der Welt, in der ich stattgefunden habe. Und das haben natürlich nicht viele verstanden, weil die eben nicht diesen Zwiespalt in mir drinnen, diese Kontraste von Lehmhütten und 5-Sterne-Hotels, selbst das Duschen, ja, also immer wenn ich aus Äthiopien zurückgekommen bin und wenn ich Frauen gesehen habe, die stundenlang die Straßen entlang laufen mit schweren, so gelben Containern mit Wasser gefüllt und man selber dann einfach so mit so einem, wie sagt man?
Gedankenlos die Regenwalddusche
nutzt. Genau, Regenwalddusche und all das. Und man denkt sich einfach so, dass diese Ungerechtigkeit hat mich irgendwie fertig gemacht, weil ich das Gefühl hatte, sieht das keiner? Und es hat dazu geführt, dass ich eine Auszeit genommen habe. Und diese Auszeit von einem Jahr hat mir sehr gut getan, weil ich auch mal reflektieren konnte, wer bin ich? Weil ich bin ja unter den Augen der Öffentlichkeit erwachsen geworden. Und plötzlich gab es eine öffentliche Wahrnehmung von mir, wo ich selber nicht wusste, bin ich das eigentlich? Und auch, wie werde ich wahrgenommen? Möchte ich so wahrgenommen werden? Möchte ich für eine Fernsehsendung einen 1.000-Euro-Eisbecher probieren? Ich habe eine Sendung moderiert und dann sollte ich einen Eisbecher essen, das 1.000 Euro gekostet hat. Und es waren alles so Dinge, wo ich mir gedacht habe, Sarah, das steht alles gegen deine, für das du stehst, für deine Werte. Und diese Auszeit war wichtig, war nicht immer schön, auch schmerzlich, weil meine innerliche, diese Unsicherheiten, war das richtig, sich von allem zu trennen, war das richtig, sich zurückzunehmen, weil man ja trotzdem, das Leben geht ja trotzdem weiter und das heißt, es sieht ja keine, was für innerliche Kämpfe man hat. Und aber was dazu geführt hat, dass ich dann wieder Hoffnung geschöpft habe, war ein Buch. Und da sieht man, wie wichtig Bücher sind und auch wie lebensverändernd Bücher sein können. Und das ein Buch namens Start Something That Matters. Mhm. Wie ist der Titel von dem Buch von dem Autor Blake Mikonski, der hat, ist ein Unternehmer, der das Prinzip des Social Business, also das soziale Unternehmertum.
Dass wie man kamen Sie an dieses Buch? Wo haben Sie es gefunden oder gesehen? Oder?
Ja, also ich war in dieser Zeit so ein bisschen in Selbstmitleid verfallen und habe jeden von meinem Elend erzählt.
Was man nicht wirklich glauben will, aber okay.
Naja, aber so von wegen, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich machen möchte und so. Und hatte aber diese trotzdem, weil ich nach wie vor, ich habe immer nach Äthiopien gereist mit Menschen für Menschen, die Hilfsorganisation, mit denen ich, für die ich tätig war. Und war in der Zeit trotzdem immer wieder vor Ort und habe mir gedacht, was kann man tun? Was kann ich tun? Und gerade Äthiopier sind wahnsinnig stolz. Und die haben immer zu mir gesagt, Sarah, es ist schön, dass du in Talksendungen sitzt und über Äthiopien sprichst und Fundraising betreibst und all das. Aber wir sind viel mehr als nur die armen Menschen. Und ich habe das für viele Jahre nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, naja, das stimmt, aber dennoch ist extrem viel Armut vorhanden.
Das ist übrigens aber ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch, nämlich, dass Sie versuchen, das Afrika-Bild, das wir so gängig in den Medien haben, das jeder von uns irgendwie auch im Kopf hat, einfach auch mal zu korrigieren und zu sagen, nein, Afrika ist nicht der Krisenkontinent, es ist nicht der Hungerkontinent, genau. Es ist nicht der Kontinent, wo dauernd irgendwelche schlimmen Sachen passieren oder wo schöne wilde Tiere leben, genau. Sondern es ist unglaublich viel mehr, es ist eine unglaubliche Kultur.
Ja, und das habe ich versucht, richtig, das habe ich auch erst später in diese Auszeit ja, habe ich auch für mich entdeckt. Und dieses Buch eben, das mir ein Freund dann gegeben hatte, war so für mich so die Antwort auf sehr viele ungelöste Fragen. Und weil ich mir gedacht habe, ja, wie kommt man von dem klassischen Spendenverhalten weg? Eben auf diese ständige Abhängigkeit in Hoffnung auf Barmherzigkeit von Menschen und Mitleid von Menschen zu hoffen, dass eben dem armen, unterentwickelten Land wie Äthiopien geholfen wird. Und dieses Buch beschreibt eben, wie man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun kann. Und das war für mich so, das ist es. Ich habe meine Aufgabe gefunden. Und ich habe, weil manchmal ist es ja so, wenn man so ein bisschen verloren ist und ich weiß, wohin man gehört oder wohin die Reise geht, ist es schön, wenn man so einen Anker hat, wo man sich festhalten kann. Für mich war dieses Social Business, dieses Was ist das, ja? Und ich habe mich da richtig hineingefuchst. Gemeinsam mit meiner Schwester habe ich damals wir haben zusammen gewohnt, wir sind gemeinsam nach Berlin gegangen, obwohl wir unser Leben lang ein Zimmer geteilt haben, haben wir freiwillig beschlossen, zusammen von München nach Berlin zu ziehen und dann nochmal zusammen zu wohnen für 5 Jahre und auch noch dann eine Firma zusammen zu gründen. Hatten wir sehr viele Wetten gegen uns, dass das nicht halten wird.
Aber es scheint zu funktionieren. Heute finanzieren Sie für äthiopische Frauen Mikrokredite. Ja. Was sind Mikrokredite? Was macht eine Frau in Äthiopien mit etwas mehr Geld, wir können es die Summen gar nicht vorstellen. Was ist ein Mikrokredit? Ja. Wie hoch ist das?
Also Mikrokredit ist im Grunde eine Starthilfe, sodass, was wir wollen, dass die Frauen sich eine eigene Existenz aufbauen, ein eigenes Business aufbauen, weil wir gemerkt haben, dass es ist nun mal so, dass am meisten ist die Frau von der Armut betroffen. Und wir haben gemerkt, als wir uns mit dem Kaffee-Business auseinandergesetzt haben und mit der Wertschöpfungskette des Kaffeehandels, dass die Frauen sind, die mühsame Arbeit machen. Es sind die Frauen, die auf dem Feld sind und die Kaffeekirschen per Hand pflücken und die, wie man immer so schön sagt, handverlesene Kaffeebohnen pflückt, sondern es ist in der Realität eine mühsame, Entschuldigung, aber Drecksarbeit. Mhm. Und wir gemerkt haben, dass die Frauen wirklich am wenigsten dran profitieren. Und wir aber auch festgestellt haben, dass nicht jeder vom Kaffeehandel in Äthiopien verdient, weil nicht überall
obwohl
der Kaffee
wächst. Obwohl äthiopischer Kaffee als besonders hochwertig gilt, als ökologisch angebaut. Und wir haben doch immer das Gefühl, wir tun etwas Gutes, wenn wir äthiopischen Kaffee trinken. Aber es ist nicht so selbstverständlich.
Es ist nicht immer so. Also es ist abhängig davon, von woher die Bohne kommt. Es gibt nämlich kommerzielle Kaffeebohnen, wo die Kaffeebohnen auf Riesenhektar von Plantagen gepflückt werden, wo dann Tagelöhner am Arbeiten sind. Oder es gibt dann auch Alternativen, wo man den Kaffee, so wie wir das auch tun, von Kleinbauern, von Kooperativen beziehen, wo eben die Bauern die Preise bestimmen können und nicht in Abhängigkeit
sind. Und wie machen Sie es? Also was machen Sie anders?
Genau, wie gerade gesagt, wir beziehen unseren Kaffee von eben Bauerngenossenschaften und gehen nicht über den konventionellen börsennotierten Kaffee und sodass die Bauern bestimmen können, weil normalerweise sind die Bauern immer in Abhängigkeit was der Großbesitzer von dem Washing Station, jetzt gehe ich, glaube ich, ein bisschen nerdy Kaffee-Thema ein, ich hoffe, ich nerve nicht, aber es gibt so eine Washing Station, die immer meistens einem Besitz von einem Großhändler ist und die Bauern sind abhängig von dem, was der für Preise aufruft. Und von der Kooperative, die besitzen eine Washing Station und haben eine Gemeinschaft gebildet und von denen beziehen wir direkt und wo auch wir versuchen, so möglichst viele Zwischenhändler rauszulassen, weil das sind ja diejenigen, die dann am meisten daran profitieren. Und was wir gemerkt haben, um nochmal auf die Frage von den Mikrokrediten zu kommen, dass wir gesagt haben, mit dem Verkauf des Kaffees wollen wir in Mikrokredite investieren, sodass Frauen, die eben keinen Zugang haben zum Kaffeehandel, sich eigenständig was aufbauen können. Weil man sagt so schön, unterstützt man eine Frau, unterstützt man eine ganze Familie. Und es ist tatsächlich so, dass was das mit einer Frau macht, wenn man eine Starthilfe bekommt. Und dass wir sprechen von gar nicht mal so viel Geld, also zwischen 130 und 250 Euro, das ist für uns
relativ überschaubar.
Genau, ja. Aber es ist für die Menschen in Äthiopien wirklich lebensverändernd und zu sehen, was die daraus machen, dass sie sich ein eigenes Business starten. Das sind dann schon Frauen im ländlichen Bereich, die dann zum Beispiel Animal Fattening starten.
Also Sarah Nuro hat in diesem Buch, das muss man dazu sagen, ganz tolle Frauen porträtiert, die einem wirklich die Tränen in die Augen treiben, weil sie aus nichts etwas geschaffen haben mit einer unglaublichen Energie. Sie sind eh stolz auf ihre weiblichen Mitstreiterinnen. Sie finanzieren auch bewusst Frauen und nicht so sehr Männer. Sind Frauen stärker?
Also ich möchte jetzt keinen Mann zu nahe treten, deswegen bin ich vorsichtig, was ich sage. Aber ich glaube, dass die Frauen in Äthiopien und in Afrika, die ein bisschen bewusster mit dem Geld umgehen. Also wir hatten mal eine Situation, da saßen meine Schwester und ich mit einer Gruppe in Äthiopien und dann ging es nämlich darum, dass wir uns vorgestellt haben, dass wir gerne Kredite vergeben wollen und wir uns gerade das Prinzip anschauen, wie das so funktioniert. Und dann kam ein Mann und sagte zu uns, warum investieren wir nur in Frauen, wenn wir hier von Gleichberechtigung sprechen? Warum kriegen wir keine Kredite? Und meine Schwester und ich, wir schauen uns an und dachten uns, oh, jetzt müssen wir uns auf eine Diskussion gefasst machen. Aber dann kam uns ein anderer Mann in der Runde zuvor und hat vorweg gesagt, naja, weil wenn die Frau einen Kredit bekommt oder Geld hat, dann sorgt sie dafür, dass die Kinder zur Schule gehen, dass sie richtige Kleidung haben und dass am Ende des Tages immer noch Geld übrig bleibt und sie einfach viel wirtschaftlicher mit dem Geld umgeht und viel bewusster. Und dann waren wir nur so, Gott sei Dank hat er das gesagt. Und wir waren froh, dass wir das nicht beantworten mussten. Aber das ist auch so mit ein Grund. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass ich in all den Frauen in Äthiopien auch ein Stück weit meine Mutter sehe. Mhm. Und die gezwungen war, 86 alleine mit zwei Kindern aufgrund der Perspektivlosigkeit zu fliehen. Ja. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch Frauen unterstützt. Weil wir sind Frauen, also es ist ja nicht nur ein afrikanisches Problem, sondern wir haben hier genauso das Problem, dass die Gleichberechtigung noch nicht da ist. Und ich glaube, es ist in Ordnung, dass in gewisser Weise mir Frauen hingehen, mehr unterstützen, weil es wird auch an der Zeit, dass da ein bisschen aufgeholt wird. Und deshalb haben wir uns für die Frauenförderung entschieden.
Kaffee spielt auch in der äthiopischen Kultur eine ganz wichtige Rolle. Es gibt diese legendäre Kaffeezeremonie, die wir immer kennen, weil aus ganz hoch oben das Wasser, das heiße, auf die Bohnen geschüttet wird. Aber es ist sehr viel mehr. Was ist Kaffeezeremonie in Äthiopien? Ja.
Also jede äthiopische Familie oder jedes Haushalt zelebriert diese Kaffeezeremonien. Ähnlich so wie in China die Teezeremonie wird das auch so wirklich ausgiebig gefeiert oder gefeiert ist jetzt übertrieben, aber zelebriert. Und es ist reine Frauenangelegenheit, weil das die einzige Zeit ist, wo die Frau Zeit für sich hat. Mal ab von ihrer Feldarbeit runterkommen kann, sich mit ihrer Gemeinde, Freunden austauschen kann. Und es gibt so drei Aufgüsse. Man muss sich das vorstellen, so grüne Kaffeebohnen, die nämlich es ist eine Kaffeefrucht und der Kern von der Kaffeefrucht ist die Bohne. Das wissen auch nicht viele. Und
wir machen gerade noch einen kleinen Volkshochschulkurs Kaffee.
Und die Bohne im rohen Zustand ist grün. Und was man in Äthiopien macht, ist auf offenem Feuer, weil die wenigsten Elektrizität haben, wird die Bohnen geröstet und dann per Hand gemahlen. Und bei so einem Tonkrug namens Jebena wird es dann dreimal aufgegossen. Ach. Und der erste Guss gilt dem reinen Genuss. Der zweite Aufguss dient so, dass man Probleme anspricht. Und dann bei dem dritten und letzten, der natürlich dementsprechend milder ist, mit Lösungen besprochen. Was können wir tun? Und das ist so die Zeit. Und das wird erstaunlicherweise dreimal am Tag gemacht. Dreimal am Tag, drei Aufgüsse. Ich weiß nicht, was man sonst noch will.
Bei welchem Aufguss wären wir jetzt gerade?
Wir wären jetzt, ich glaube, beim reinen Genuss. Ich finde das gerade so angenehm, ja.
Die Kaffeezeremonie spielt auch in Ihrer Familie eine Rolle. Ihre Mama, als Sie geflüchtet waren nach Bayern, hat irgendwann mal angefangen in diesem kleinen Dorf, ich glaube in Erding, eine Kaffeezeremonie anzubieten. Sie haben, glaube ich, etwas erfahren, dass man mit einer anderen Kultur auch hier Interesse wecken kann. Aber es ist nicht selbstverständlich. Sie haben mehr Verständnis für Geflüchtete als viele, viele von uns. Was ist Ihrer Mama begegnet, als sie hierher kam?
Also ich bin ja hier geboren. Ich bin in Erding geboren. Und es war erstaunlich, weil man erst sehr, sehr spät war mir bewusst, dass auch wir eine von den Geflüchteten sind. Weil man hat ja, wenn man hier aufwächst, hier groß wird, Freunde und sehr integriert ist, man spricht über die Vergangenheit, aber man weiß nicht so genau wie. Und man hat es nie unter dem Deckmantel Flucht, sondern immer so ein besseres Leben für die Kinder. Okay. Und ich habe dann gemerkt, als 2015 diese Flüchtlingswelle war und ich und meine Mutter und meine Eltern vor dem Fernseher saßen und so richtig geweint haben und mitgefühlt haben, habe ich erst verstanden, dass meine Eltern, später auch meine Mutter, sich in diesen Menschen wiedergespiegelt haben. Und dann erst dann, erstaunlich, dass es erst so spät war, war auch für mich klar, ach so, wir sind eine von denen. Und meine Mutter, die kam alleine 1986 dank einem Schlupfloch von der DDR, also sie hatte ein Visum bei Äthiopien und quasi Bundesrepublik.
Warum BRD. Hat sie Äthiopien verlassen?
Aufgrund, also Mitte der 80er Jahre herrschte Bürgerkrieg, die schon schon in den 70er Jahren anlief. Bürgerkrieg mit Eritrea, die Hungersnot ist genau in dem Zeitpunkt ausgebreitet. Es sind Hunderte, Tausende von Menschen gestorben aufgrund von Hunger. Und es war die Perspektivlosigkeit, die meine Mutter, dazu, meine Familie, dazu, meine Eltern dazu bewogen haben zu gehen. Und leider hat das Flugticket, also das Geld nur für ein Flugticket gereicht. Und,
das heißt, Ihr Vater musste zurückbleiben?
Er musste zurückbleiben. Weil
Was ja für eine Mama, also eine Mutter mit zwei Kindern, ein unglaublich mutiger Schritt ist.
26 Jahre alt war sie. Sie ist nur mit einem Koffer. Und meine Schwester Susi, die war damals 4 Jahre alt. Die Sali war 10 Monate alt. Also die musste ständig im Arm, musste sie halten. Und ich habe dieses Bild vor Augen, wie eben meine Mutter mit diesem Koffer, die Susi an dem Koffer festgehalten, weil meine Mutter keine freie Hand mehr hatte, weil die Sali ja da war. Und sie sich aufgemacht hat über, weil die haben an der Grenze zu Sudan gelebt und von Äthiopien nach Khartoum und von Khartoum nach Kairo, wo meine Mutter das Glück hatte, dass sie ein Visum irgendwie aufbekommen hat für die DDR. Und dank einem Schlupfloch konnte sie dann Friedrichsstraße von Ost-Berlin nach West-Berlin und kam dann nach Zirnendorf, in fränkischen Zirnendorf, in ein Erstaufnahmelager und hatte ein relativ großes Glück, weil sie nur 2 Wochen in so einem Flüchtlingsheim war und dann Gott sei Dank auf eine Familie begegnet ist, auf 2 Menschen, auf Hilde und Werner, die wirklich maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass ich heute existiere, weil die meine Mutter aufgenommen haben in ihrem Mehrfamilienhaus. Sie hatten ein altes Gasthaus, was sie umgebaut haben und mit mehreren Wohnungen und in Zeitungen gelesen haben, dass es eben schon 86 diese Welle von Geflüchteten gab und die es als christliche Tat empfunden haben, diese freistehende Wohnung unterzuvermieten oder zur Verfügung zu stellen. Und meine Mutter wurde quasi aus Zufall denen zugeordnet. Und das ist eine, die haben weitaus mehr gemacht, diese 2 Menschen aus dem 400-Seelendorf in Grünbach, ein Vorort von Erding, wiederum Vorort von München, also wirklich im Nirgendwo. Die haben etwas getan, was viel mehr ist als einfach nur eine christliche Geste oder eine freundliche Nächstenliebe, sondern die haben meine Mutter in ihr Leben integriert, ihr das Fahrradfahren beigebracht, ihr bei Behördengängen geholfen.
Und geholfen, den Papa nach Deutschland zu holen.
Richtig. Die sind so weit gegangen, dass sie sich selber in Gefahr gebracht haben, ein Jahr später, weil das Schlupfloch von der DDR über den West-Berlin war dicht und mein Vater konnte nicht mehr nachreisen. Und das Interessante war, natürlich war, als meine Mutter angekommen ist, es war nicht einfach für sie in so einem 400-Seelendorf im tiefsten Bayern. Die hatten Angst vor dieser fremden schwarzen Frau mit zwei Kindern, die ohne Mann da war. Und das ganze Dorf hat sich anfangs gegen sie gestellt und hat gesagt, sie möchten nicht diese fremde Frau dann, die wollen wieder zurück, dass sie zurückgeht. Aber
und wie hat sie es geschafft, das Eis zu brechen?
Sie hat es tatsächlich geschafft. Sie hatte ja nur einen Koffer dabei. Ja. Und in diesem Koffer hatte sie Kleidung für ihre Kinder, aber auch Utensilien von einer Kaffeezeremonie. Sie hatte eine kleine Pfanne, kleine Tassen und auch diesen Jabana, diesen Tonkrug dabei, weil das war so das einzige Stück Heimat, das ihr geblieben ist und sie mitnehmen wollte, ohne dass sie gedacht hat, oh, dass sie dann, also sie wusste nicht was, aber sie hat, das war so, so ihr Anker und ihr Stückchen Heimat. Und sie hat angefangen, weil sie es aus Äthiopien kennt, dass es alles im Freien stattfindet. Ja, das ist das Leben ist, findet vor den Augen der anderen. Und sie hat draußen eine Zeremonie angefangen zu machen. Und an einem Mittwoch, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam und es ihr so viel Gutes gebracht hat. Und sie hat jeden Mittwoch, bis heute macht sie das jeden Mittwoch um 15 Uhr, weil mein Vater immer meistens um 15 Uhr von der Arbeit gekommen ist, macht sie diese Zeremonie. Und damals kam niemand. Sie dachten, was macht diese Frau draußen vor der Haustüre, auf der Terrasse mit offenem Feuer? Und mit der Zeit, weil der Duft des Kaffees, das ist ja ungewöhnlich, aber riecht gut und hat doch Leute gelockt, dass es zu einer Institution wurde, mittwochs bei der Mulu. Und das Schöne ist, dass diese 400 Menschen, die anfangs gegen meine Mutter waren, die haben wirklich alle, das waren 3 Monate später, über Weihnachten, ihr Geschenke gemacht mit Karten und Geld reingelegt. Die haben Zeitungsartikel, wurden veröffentlicht, wo es quasi ein Aufruf war, Mulu Nurus Mann soll nach Deutschland, soll kommen.
Was doch heißt, weil nämlich unsere Zeit schon zu Ende ist, wir könnten noch eine weitere Stunde Ihnen zuhören, aber es heißt doch, ein bisschen mehr Mut auf allen Seiten und dann klappt auch Integration und dann klappt auch das Überwinden von Hindernissen. Oder sehen wir das zu naiv?
Nein, ich glaube, weil um das noch abzuschließen, man kann es ja dann nachlesen, in die Tiefe gehen, aber was Till und Werner gemacht haben, sie haben sich in Gefahr gebracht, also sie waren sehr selbstlos und haben meinen Vater mit dem VW-Bus geschmuggelt und über Italien und die haben sich selber wirklich die waren beide im öffentlichen Dienst und was es zeigt und was mir auch wichtig war, das reinzuschreiben und ich auch froh war, dass meine Eltern und auch Hilde und Werner es erlaubt haben, das zu veröffentlichen, ist, dass es vor 33 Jahren schon Menschen gab, die fremde Menschen willkommen geheißen haben und dass es heute die immer noch gibt und dass es wichtig ist, dass man diese Geschichten auch erzählt und auch erzählt, was daraus passieren kann, weil ich bin ja nur das Produkt, ich bin das Ergebnis dieser Verbundenheit, dieser Nächstenliebe und dass man fragt sich immer, was passiert mit den Leuten. Man kann auch einen guten Beitrag leisten, die Leute, die hierher kommen.
Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.